Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Max Hollein, der Direktor des New Yorker Metropolitan Museum, ist ein gewiefter Verhandler und zugleich seriöser Ausstellungsmacher. Heute wurde bekannt, dass der Kosmetikerbe und Kunstsammler Ronald S. Lauder dem Metropolitan seine renommierte neue Galerie schenkt. Wir beleuchten die Hintergründe dieses großen Deals. Dann sind wir beim Berliner Theatertreffen, neugierig auf ein neues Format zur Förderung zeitgenössischer Dramatik, das Motto mehr Drama. In Dortmund wurde eine neue Oper von Sarah Nemtsov uraufgeführt, in München das Museum Villa Stuck wieder eröffnet. Aber zuerst geht es um eine bedeutende Pionierin. Die Wiener Aktions- und Performancekünstlerin Walli Export ist mit 85 Jahren überraschend gestorben. Schon das Ablegen ihres Geburtsnamens Waltraud Lehner war ein politischer Akt feministischer Selbstermächtigung.
Walli kommt von Waltraud, das war ein Nickname, den hatte ich schon als Kind in Linz und so, das war keine Sache. So, und dann habe ich gedacht, also Export ist, glaube ich, das Richtige für mich. Ich exportiere meine Gedanken, ich exportiere meine Ideen, ich gehe raus aus mir selbst, also quasi in die Wildnis oder in die Unendlichkeit.
Die österreichische Medien- und Performance-Künstlerin Walli Export ist heute in Wien gestorben, 3 Tage vor ihrem 86. Geburtstag. Eine Pionierin der feministischen Aktions- und Körperkunst. Sie hat mit Video und Fotografie gearbeitet, mit Performances und Installationen provoziert. Ihre Losung war: Kunst muss aggressiv sein.
Sie muss herausfordernd sein, sie muss aggressiv sein, sie muss hineingehen, damit man darüber nachdenkt. Es ist nicht die Aggression jetzt gemeint, der Gewalt oder so. Oder wenn ich es anders sage, Kunst ist das Nervensystem unserer Gesellschaft. Es ist ein ganz sensibles Nervensystem und zeigt auf, wie unsere Gesellschaft auch läuft oder wie sie geht oder was sie ausdrückt und wie sie sich zusammenstellt.
Walli Export, wir wollen an Sie erinnern im Gespräch mit Stella Rollig, Generaldirektorin des Wiener Belvedere. Davor war sie 12 Jahre lang künstlerische Direktorin des Lentos Kunstmuseums in Linz, der Heimatstadt von Walli Export. Guten Abend, Frau Rollig.
Guten Abend.
Sie kannten Walli Export seit vielen Jahren, waren ihr auch freundschaftlich verbunden und haben bis zuletzt ein kommendes Ausstellungsprojekt mit ihr vorbereitet. Kommen wir noch drauf. Was ist für Sie das wichtigste Vermächtnis dieser Künstlerin? Was wollte Walli Export in der Gesellschaft bewegen? Was hat sie bewegt?
Sie hat unwahrscheinlich viel bewegt. Wir haben vorhin ihre Stimme gehört mit einem O-Ton, in dem sie darüber spricht, dass Kunst direkt in die Gesellschaft intervenieren muss. Sie hat von Aggressivität gesprochen. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt im Moment sogar verwundert war oder das gar nicht mit Walli Export zusammen bringen konnte, den Begriff der Aggressivität, weil Walli Export eine ungeheuer liebenswürdige Person war. Sie konnte allerdings auch sehr klar und damit auch manchmal so wie scharf sein, besonders wenn sie öffentlich aufgetreten ist oder wie eben in diesem Fall ein Interview gegeben hat. Sie wollte immer klarstellen, dass KünstlerInnen, und ich sage das jetzt so, weil das auch mit beiderlei Geschlecht gemeint ist, aber in der Gesellschaft vor allem Frauen sich nichts gefallen lassen sollen. Sie hat ja ganz zuletzt in einem ihrer letzten Interviews noch vom Aufpassen als Losung an die junge Frauengeneration gesprochen, weil sie natürlich genau gesehen hat, dass ein enormer Backlash gegen Frauen und gegen die bereits stattgefundenen Errungenschaften der Emanzipation in der Gesellschaft vor sich geht. Mhm. Aber als Künstlerin hat sie ganz neue Terrains erobert, wenn wir vom Künstlerischen sprechen. Sie war eine der ganz frühen Medienkünstlerinnen und sie wird als erstes immer mit dem Attribut feministisch bedacht, was auch vollkommen richtig ist. Aber darüber sollte man auch nicht übersehen, dass sie in der medienanalytischen Kunst und im Einsatz neuer Medien auch eine Pionierin war.
Mhm. Aufgewachsen ist Walli Export als Waltraud Lehner unter Nonnen, als katholische Klosterschülerin in Linz. Hatte Ihre Auseinandersetzung mit der weiblichen Sexualität, mit der politischen Dimension von Sexualität dort Ihren Ausgangspunkt?
Das kann ich mir gut vorstellen. Wally Export war 1940 geboren. Und als sie in der Schule war, war unmittelbar noch Nachkriegszeit und Österreich war sehr, sehr konservativ, hat versucht, sich durch einen Aufbruch vom Nationalsozialismus zu befreien, hat das ja, wie wir heute auch ziemlich klar sehen und wissen, nicht so ganz toll geschafft. Und man muss sich vorstellen, eine Klosterschule in der österreichischen Provinz war bestimmt ein sehr, sehr restriktives Umfeld.
Wally Export hat ihren eigenen Körper als Material gesehen. Sie sprach von der Körperleinwand. Zum Beispiel hat sie sich sehr früh einen Strumpfhalter auf den Oberschenkel tätowieren lassen und damit nackt auf den Balkon gestellt. Legendär ist auch ihr sogenanntes Tap- und Tastkino aus dem Jahr 1968. Und wir hören mal, wie sie das selbst beschrieben hat.
Das Tap- und Tastkino ist ein kleines Kino, ist ein mobiles Kino, eine kleine Körperarchitektur, die man am Körper trägt. Hat eine Leinwand vorne und das habe ich dann über meinen Schultern getragen. Und das habe ich vor mir getragen und habe gesagt, das ist das Kino und hier kann jeder das Kino besuchen. Aber der Film ist unsichtbar, das ist nicht zu sehen, der Film ist zu tasten. Und da ich das über meinen Oberkörper getragen habe, der war nackt, hat man meine Brüste tasten können, wenn man sie tasten wollte natürlich. Aber nur 33 Sekunden lang, weil 33 Sekunden war genug und ich habe dann auf die Uhr geschaut, nach 33 Sekunden war der Besuch des Kinos dann aus.
Das Tap- und Tastkino 1968. Frau Rollig, wie skandalös war das damals?
Das war ungeheuer skandalös und es gibt Fotos, die auch aus heutiger Perspektive also immer noch überraschen, immer noch tief beeindrucken, aber auch ein bisschen belustigen, weil man sieht Wally Export darauf im öffentlichen Raum in der Wiener Innenstadt, im ersten Bezirk, ein eher seriöses bürgerliches Publikum und es gibt Fotos, wo man sieht, wie sie von Männern umringt ist, wie eben auch ein Mann das Kino besucht, um in Wally Exports Darstellung zu bleiben. Und also alle schauen in einer Mischung aus Schrecken, peinlich berührt sein und dann doch auch irgendwo in einem lustvollen Voyeurismus.
Ja, Neugier und Scham, ne?
Ja.
Wally Export war in Kontakt mit den Wiener Aktionisten, also männlichen Künstlern wie Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch. Sie fand aber deren Frauenbild unmöglich. Sie setzte auf Selbstermächtigung, so radikal, dass auch Selbstverletzungen zu einem Ausdrucksmittel wurde. Also sie wollte Schmerz ganz direkt ausdrücken, hat sich zum Beispiel die Haut über den Fingernägeln blutig geschabt und die Finger dann in Milch getaucht, festgehalten als Video. Wurde sie damit ja so ein Vorbild für heute erfolgreiche Künstlerinnen wie die Österreicherin Florentina Holzinger?
Wally Export wurde sozusagen vollumfänglich als Vorbild. Ich würde diese Vorbildrolle nicht auf die Selbstverletzung reduzieren. Also so einzigartig Wally Export in allen Dimensionen ihrer Arbeit war, war sie doch auch ein Kind ihrer Zeit. Und Sie haben die Wiener Aktionisten erwähnt, deren Frauenbild tatsächlich, ich möchte sagen, unterirdisch war, das stimmt schon. Die Selbstverletzung hat etwa bei einem Günter Brus auch eine Rolle gespielt. Aber auch bei amerikanischen Performance-Künstlerinnen wie etwa Carolee Schneemann war ja die Arbeit mit dem Körper ein ganz wichtiges Ausdrucksmittel. Aber diese Unerschrockenheit, die Wally Export auch bis zuletzt immer ausgestrahlt hat, auch in jedem öffentlichen Auftritt, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, ganz klar die eigene Agenda zu verfolgen und mit allen Mitteln sich auch selbst einzusetzen in der eigenen künstlerischen Praxis. Das ist ganz bestimmt bis heute ein Vorbild. Und zwar längst nicht nur innerhalb Österreichs, sondern ich erinnere mich daran, dass das Nadia Tolokonikova, die mittlerweile auch recht berühmte Vertreterin von Pussy Riot, vergangenes Jahr bzw. vorvergangenes Jahr in Wien war. Und auf dem Wunschzettel ihres Wiener Programms war ganz oben Valley Export zu treffen.
Sie selbst haben zu Valley Exports 70. Geburtstag in Wien eine Doppelausstellung mit ihr realisiert, haben gerade im vergangenen Jahr im Belvedere groß ihren 85. Geburtstag gefeiert und Sie hatten jetzt auch noch Gemeinsames vor. Erzählen Sie uns davon.
Wir waren eigentlich wirklich bis zuletzt, bis vor ein paar Tagen, kontinuierlich mit Valley Export in Kontakt. Wir bereiten für das Belvedere 21, unser zeitgenössisches Haus, eine Ausstellung mit dem Titel Feminist Futures Forever vor. Die wird in diesem November eröffnet. Und Valley Export ist quasi eine Schutzpatronin dieser Ausstellung, denn sie bezieht sich zurück auf eine Ausstellung, die Valley Export damals gemeinsam mit Silvia Eibelmeier veranstaltet hat, 1985 im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien, in genau dem Gebäude, das heute unser Belvedere 21 ist. Mhm. Und Valley Export hat uns, unsere Kuratorinnen, da intensiv begleitet. Sie hat das Projekt sehr unterstützt und ermutigt und in ihrer Art immer gesagt, also denkt größer, macht mehr und war da voll dabei. Und wir hatten zuletzt auch noch, was jetzt leider nicht mehr stattfinden kann, einen Gesprächstermin, einen Interviewtermin für unseren Podcast vereinbart. Also sie ist mittendrin sozusagen gestorben in der Arbeit und darum ist es auch so ein großer Schock, weil es so überhaupt nicht zu erwarten war.
In der Anfangszeit war das Leben von Valley Export wohl recht prekär. Später haben Museen wie das MoMA viele Arbeiten angekauft und Valley Export selbst hat ihren Vorlass ja dann rechtzeitig dem Valley Export Zentrum in ihrer Heimatstadt Linz übergeben. Ist ihr Nachlass also gut gesichert? Wird er in Linz aufgearbeitet?
Es ist so, Valley Export hat ihren Vorlass bereits im Jahr 2015 der Stadt Linz verkauft. Und ich war selber in diesen Transfer involviert, damals als Direktorin des Lentos Kunstmuseums. Und als Folge dieses Ankaufs hat die Stadt Linz das Lentos Museum und die Kunstuniversität Linz beauftragt, das Valley Export Center zu gründen, das heute als Archiv und als akademisches Forschungszentrum in Linz blüht und gedeiht. Und zum anderen hat Valley Export vorsorglich und zum Glück eine Stiftung gegründet, die in Wien besteht, nun seit wenigen Jahren, etwa vielleicht seit 2 Jahren. Und diese Stiftung wird sich also bestimmt sehr gut auch um ihren Nachlass kümmern. Und man darf ja nicht vergessen, Valley Export wurde und wird auch von einer der besten Galerien weltweit vertreten, von Tadeusz Ropacz. Also um das Werk wird man sich bestimmt sehr gut kümmern.
Stella Rollig, Generaldirektorin des Wiener Belvedere, mit Erinnerungen an die feministische Aktionskünstlerin Valley Export, die heute mit 85 Jahren in Wien gestorben ist. Frau Rollig, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Aus New York kam heute die überraschende Nachricht von einer der größten privaten Schenkungen an ein Museum. Der Kosmetikerbe und Kunstsammler Ronald S. Lauder, inzwischen 82 Jahre alt, er gibt sein Lebenswerk, die neue Galerie, ab 2028 in die Verantwortung des Metropolitan Museum. Für Met-Direktor Max Hollein ist das wirklich ein Big Deal. Die neue Galerie liegt direkt gegenüber vom Metropolitan Museum. Sie behütet eine der berühmtesten Sammlungen deutscher und österreichischer Kunst, darunter Gustav Klimts Goldene Adele, ein Gemälde, das Lauder vor 20 Jahren für sage und schreibe 135 Millionen Dollar ersteigert hatte. Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, kann diesen Deal für uns einordnen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie umfassend ist denn diese Schenkung?
Das ist schon sehr, sehr viel und vor allen Dingen sind es sehr tolle Werke, die da verschenkt werden. Also erstmal wird das Gebäude verschenkt. Das ist ein sehr schönes Jugendstilhaus von 1914, in dem die neue Galerie ihren Platz hat. Dann wird die Sammlung, die zur neuen Galerie gehört, verschenkt. Das sind 600 Werke, rund 600 Werke. Und Sie haben es schon gesagt, da ist vor allen Dingen die Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts aus Deutschland und Österreich dabei und wirklich sehr, sehr berühmte Werke von Klimt, Schiele, Kirchner, Max Beckmann und so weiter. Und dann kommen noch dazu 13 Werke aus dem Privatbesitz der Lorder-Familie. Plus hat die noch eine große Stiftung gemacht, sodass dann auch später der Unterhalt gesichert sein wird.
Wow. Die Vogue schreibt, es habe seit Ginger Rogers und Fred Astaire nicht solch ein Paar gegeben. Passt der Vergleich?
Naja, geht so mal. Ich habe mir dann gefragt, wer ist denn jetzt Ginger Rogers und wer ist Fred Astaire von den beiden? Weil es müsste schon, weil Fred Astaire war ja gar nicht so viel größer als Ginger Rogers. Und das Verhältnis ist ja eigentlich so, dass Matt ist einfach so ein Riesentanker. Also die haben ja alles von der Prähistorie bis ins Zeitgenössische und werden auch immer größer. Und auf der anderen Seite ist die neue Galerie ja gerade deshalb schön, weil sie so überschaubar ist, weil sie so elegant ist, weil sie eigentlich so, ja, wie so ein Wohnhaus eigentlich ist und das so ein menschliches Maß hat. Und aber vielleicht ist gerade deswegen, also ich glaube, man kommt auf den Vergleich oder die Vogue kommt auf den Vergleich eben wegen der Eleganz der neuen Galerie und weil die neue Galerie so wahnsinnig beliebt ist. Also sie ist wirklich unter den New Yorkern ein heiß geliebtes Museum und einfach ein Ort, wo man sehr, sehr gerne hingeht.
Ronald S. Lauder ist unter anderem Präsident des MoMA, seit 2007 Präsident des Jüdischen Weltkongresses. Warum verschenkt dieser Mäzen nun sein Museum kurz vor dessen 25-jährigen Jubiläum?
Ja, warum verschenkt er es? Weil eben, er hat selber gesagt, es kann sein, dass ich nicht 120 Jahre alt werde. Und das ist ja immer so ein Problem. Die Frage ist, was geschieht eigentlich mit dem Erbe von so großen Sammlern? Also seine Tochter, die auch bei Estée Lauder im Unternehmen ist, die ist zwar sehr interessiert an der Kunst, aber vielleicht hat sie ja gesagt, sie möchte nicht unbedingt ihr Leben dieser neuen Galerie widmen. Und um sicherzugehen, dass so eine Konstruktion und so ein Museum genau so bleibt, wie es ist und wie er sich das vorgestellt hat, ist es natürlich das Sicherste, das an eine große Institution zu geben, der man vertraut. Das ist ja generell das Problem, gerade von großen Sammlern. Also zu Lebzeiten ist es dann alles ganz super. Danach fragt man sich ernsthaft, okay, wer kümmert sich denn darum? Wie machen wir das? Und wenn man da einen guten Platz gefunden hat und jemanden, dem man vertraut, dann ist das eine sehr gute Wahl.
Und warum konnte sich jetzt gerade Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum, den Coup sichern? Also als gebürtiger Wiener hat er sicher einen besonderen Bezug zu der Sammlung darüber hinaus?
Naja, das hat sich das MoMA wahrscheinlich auch gefragt, warum es jetzt gerade das Met bekommen hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich für das MoMA. Aber es liegt auch total nahe, weil Lauder war in den 1980er Jahren schon als Diplomat in Wien und er kannte die Familie von Hollein. Also Hollein ist ja der Sohn des bekannten Architekten Hans Hollein. Und das heißt, die haben sie schon gekannt, als Max Hollein noch ein Kind war. Und dann hat Hollein als sehr erfahrener Museumsmann Lauder eigentlich über die ganzen Jahre beraten, wie er seine neue Galerie eigentlich aufstellt, wie er dieses Museum organisiert. Man war gegenseitig im Board und ich glaube, deswegen war das dann auch eine relativ natürliche Wahl.
Und wie ist Ihre Einschätzung? Wird sich die neue Galerie mit dieser Schlüsselübergabe verändern?
Naja, das Ziel ist ja eben, dass sie sich nicht verändert. Und es wurde auch schon gesagt, dass es zwar manche Leihgaben vielleicht für spezielle Ausstellungen im Met geben wird, aber zum Beispiel die Adele, die wird immer da bleiben. Das ist die Mona Lisa. Also das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass sich so wenig verändert wie möglich. Und es wurde auch schon bestätigt, dass es die Wiener Schnitzel, die sehr beliebt sind, im Haus weitergeben wird.
Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, über die Neuigkeit aus der New Yorker Kunstszene. Ronald S. Lauder schenkt dem Metropolitan Museum die neue Galerie. Danke für die Hintergründe.
Sehr gerne.
Und ab geht's in die Oper. Menschen haben keine Namen, sondern Nummern. Gefühle und Träume gelten als Krankheiten. Ein vermeintlicher Wohltäter hat die absolute Macht im Staat. Das klingt nach George Orwell oder Aldous Huxley. Aber es soll jetzt um die Uraufführung einer neuen Oper gehen. Grundlage ist der Roman Wir des russischen Schriftstellers Jewgeni Samjatin. 1920 hat er diese satirische Dystopie geschrieben und die Komponistin Sara Nemtsov, Jahrgang 1980, hat daraus nun am Theater Dortmund eine Oper gemacht. Stefan Keim kommt für Fazit aus der Uraufführung. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Samjatin war revolutionär. Er hat den berühmten Aufstand auf dem Panzerkreuzer Potjomkin mitorganisiert, aber schnell erkannt, dass sich die sowjetische Gesellschaft ja in eine gefährliche Richtung entwickelt. Wie aktuell wirkt denn seine Geschichte heute?
Also es ist eigentlich eher so eine zeitlose Geschichte und ich finde es auch gut, dass die Regisseurin Eva-Maria Höckmeier gar nicht so den Versuch unternommen hat, jetzt das so ganz direkt zu verordnen, weil man hat es weiß nicht, passt es jetzt am besten nach China, passt es zu anderen Wahnsinnigen, die sich als Wohltäter aufführen und Staaten lenken, Trump, Erdogan, Putin. Diese Liste ist ja da wirklich ganz lang. Es geht um einen Ingenieur und das ist wirklich ganz interessant, weil der Autor Samjatin war ja auch Ingenieur. Dieser Ingenieur, wie gesagt, hat keinen Namen, eine Nummer, D503. Und der lebt in diesem Staat, in diesem einigen Staat. Und der will sich ins Universum verbreiten. Und der Ingenieur, der baut ein Raumschiff, die Integral dafür. Und er ist eigentlich absolut linientreu, bis er eine Frau trifft.
Even the thoughts are the same. We are so identical.
Da hören wir die beiden grandiosen Hauptdarsteller des Abends, Seth Carrico als D503 und Gloria Rehm als diese geheimnisvolle I330. Und die gehört zu einer Widerstandsgruppe und die planen, und das ist dann wirklich eine biografische Parallele zum Panzerkreuzer Potjomkin, die planen, dieses Raumschiff zu entführen und damit einen großen Schlag gegen diesen einigen Staat zu setzen.
Der Roman, der ist in der Sowjetunion zunächst nicht erschienen, wurde zuerst in den USA veröffentlicht. Deshalb wird in Dortmund auch auf Englisch gesungen. Die Komponistin Sarah Nemtsov hat das Libretto selbst zusammengestellt aus Originaltexten. Es klingt ja jetzt so, als sei das eine durchaus nachvollziehbare Geschichte.
Ja, das klingt so, weil ich es vereinfache, wie wir das im Radio immer machen. Das ist leider die einzige Schwäche dieser ansonsten wirklich ganz ausgezeichneten Uraufführung. Es ist dramaturgisch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn man sich nicht wirklich eingelesen hat. Denn es gibt noch eine Menge Nebenfiguren und da wäre es deutlich besser gewesen, jetzt nicht nur einfach den Text, den Originaltext auf Englisch in der englischen Übersetzung zusammenzuschieben, sondern doch vielleicht irgendwie neu zu erzählen, damit man auch einfach viel besser klarkommt, wer jetzt eigentlich gerade wer ist. Denn das ist wirklich auch auf der Bühne nicht immer so leicht zu identifizieren, weil die Menschen ja Nummern haben, weil sehr viele auch gleich aussehen. Klar, das muss man natürlich so darstellen. So ist ja diese Welt, diese Dystopie, in die wir da hineingeführt werden. Aber es macht es eben wirklich schwierig dann für Leute herauszufinden, wer ist denn jetzt eigentlich wer außerhalb der beiden Hauptfiguren.
Und was genau macht sie musikalisch mit dieser 100 Jahre alten Geschichte?
Das ist wirklich hochinteressant. Sie macht so Klangflächen. Es wird natürlich in einer Gesellschaft, in der Liebe und überhaupt Emotionen unterdrückt sind, wäre es ja Quatsch, mit großen emotionalen Melodien zu kommen. Diese Frau I-330 führt den Ingenieur in ein altes Haus und da gibt es dann so etwas sinnlichere Klänge, denn dieses alte Haus ist ein Museum für die Vergangenheit und es ist wirklich sehr, sehr fein, wie Sarah Nemtsov arbeitet. Den Wohltäter, den zeichnet sie zum Beispiel als Countertenor.
Remember that in paradise they no longer know desire, they no longer know pity, they no longer know love.
David DQ Lee wechselt die Register und Achtung. Das ist so eine Besonderheit, da wird die Stimme so gepitcht, wie man das eigentlich nur so von Popmusik kennt. Also yeah. Dieser Effekt wird selten eingesetzt, aber sehr oft gibt es mit Synthesizer und E-Gitarre, das sind eigentlich auch so Instrumente, die so Klänge, die so ein bisschen nach Science-Fiction aus den 80ern produzieren, wird das Orchester unterfüttert und damit gelingen immer wieder neue, sehr spannende Klänge, tolle Klangflächen.
Online konnte man schon Bilder aus dieser Uraufführung sehen. Da stehen unter anderem Menschen mit Masken im Saal der Oper Dortmund. Sitzt da nicht das Publikum?
Nee, in diesem Fall nicht. Und das ist auch eine ganz besondere Situation. Wir sitzen auf der Bühne, also wir, das Publikum, schauen erstmal in einen Spiegel. Der Spiegel wird dann später durchsichtig, dient auch immer wieder zwischendurch zur Projektionsfläche von Videos. Und dann schauen wir in den großen Publikumsraum hinein. Und das ist wirklich eine opulente Oper, wer da alles mitspielt. Mit Statisterie, mit einem Sprechchor, der im Publikum ist. Plötzlich murmeln und mümmeln und fiepen und pfeifen Leute direkt neben einem. Es gibt noch die Dortmunder BürgerInnenoper, die auch noch beteiligt ist und Chor und Orchester sowieso und ein gar nicht mal so kleines neunköpfiges Gesangsensemble. Das ist also wirklich ein Riesenprojekt. Es wird mit Raumklängen gearbeitet und da entstehen auch wirklich überzeugende Bilder.
Regie, haben wir schon gehört, führt Eva-Maria Höckmeier. Sie aktualisiert und verortet das nicht direkt, aber wie geht sie mit der Gesellschaftskritik die in diesem Stoff steckt?
Ja, sie abstrahiert es ein wenig und sie folgt der Komponistin darin, dass sie das Satirische komplett weglässt. Also das gibt's wirklich überhaupt nicht in der Aufführung. Vielleicht ist das auch ein bisschen schade, aber es führt auch dazu, dass es zu einer dichteren, bedrohlicheren Atmosphäre kommt. Und das braucht dann eben auch wirklich keine Aktualisierung, sondern ich denke, das führt in eine Gefühlswelt, mit der wir alle gerade etwas anfangen können, in dieser völligen Unsicherheit, wohin sich nicht nur unsere Gesellschaft und unser Staat bewegt.
Stefan Keim über die heutige Uraufführung der Oper Wir von Sarah Nemtsov an der Oper Dortmund. Schönen Restabend.
Ebenso, danke.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Beim Berliner Theatertreffen war der sogenannte Stückemarkt lange eine Institution. 1978 gegründet, war das die erste Förderinitiative für neue Dramatik in Deutschland. Vor 3 Jahren hat das Festival ihn abgeschafft, doch jetzt gibt's im Rahmen des aktuellen Theatertreffens ein neues Format zur Förderung der zeitgenössischen Dramatik und das heißt mehr Drama. 6 etablierte Dramatikerinnen und Dramatiker stellen jeweils ein Stück ihrer Lieblingsnachwuchsautorinnen vor. Ausgewählt haben zum Beispiel Sivan Ben-Yeshay, Sascha Mariana Salzmann und Ferdinand Schmalz. Heute ging's los mit einer Diskussion zum Stand der zeitgenössischen Dramatik und mit ersten Texten. Barbara Behrendt war dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, wie steht's um die neue Dramatik im deutschsprachigen Raum nach Meinung der DiskutantInnen? Das waren heute eben Sivan Ben-Yeshay, Ferdinand Schmalz, Paula Thielicke und Gerhild Steinbuch.
Ja, es ging da erstmal eigentlich um die Rolle von Gegenwartsdramatik, die politische und gesellschaftliche Realität ins Theater zu bringen. Ferdinand Schmalz hat das schön beschrieben als den vergeblichen Versuch, Sonnenlicht in einen abgedunkelten Raum zu tragen. Das muss aber dann eben auch nicht immer in Form von so einem Metadiskurs passieren, sagte er, sondern auch das Familienstück ist dafür geeignet.
Wer sagen würde jetzt, Familiengeschichte hat nichts mit der Gegenwart zu tun, der war nie auf einem Familienessen oder einem Familienfest in letzter Zeit, weil da ziehen sie die Brüche, die durch unsere Zeit gehen, immer durch alle Familien oder das müsste schon sehr eine abgeschlossene Familie hinter hohen Mauern sein, wenn die sich davon sehr frei halten können und auch selbst das wäre ja auch eine spannende Konstellation für ein Stück.
Ja, und auch die Konkurrenz für DramatikerInnen durch die vielen Romanadaptionen auf der Bühne wurde angesprochen, was die AutorInnen natürlich sehr ärgert. Aber vielleicht müssten sie dann auch eben wieder stärkere Figuren, stärkere Geschichten selber entwerfen. Das ist ja oft der Grund für RegisseurInnen, sich dann auf diese Romane zu stürzen. Generell wurde klar, die Gegenwartsdramatik hat einen schweren Stand momentan, auch wegen der finanziellen Kürzungen. Die kleineren Bühnen werden geschlossen und dort machen aber ja gerade junge DramatikerInnen oft ihr Debüt. Und ich fand es schön, dass Gerhild Steinbuch gerade in dieser Konkurrenzsituation dann aber dafür plädiert hat, junge AutorInnen zu pushen. Und das machen diese DramatikerInnen jetzt ja hier auch. Diagnosen jetzt anhand dieser neuen Stücke, die da präsentiert werden, gab es jetzt aber nicht.
Im zweiten Teil heute sind dann 2 neue Stücke vorgestellt worden von Leonie Ziem und von Yara Nasser. Was sind das für Texte?
Das sind beides Liebesgeschichten, aber ganz unterschiedlich erzählt. Also Leonie Ziems Stück Das große Gleichgültige ist ein eher symbolisch zu lesender Text auf Metaebene. Da stellt sich ein junges Liebespaar in einer Schlange an, die durch die ganze Stadt führt, weiß aber eigentlich gar nicht, wofür sie sich da anstellt. Und dann wird klar, die Bundesregierung verlor verlost zweimal 300 Jahre Lebenszeit. Und dann im etwas surrealen Gespräch mit den Menschen in der Schlange drängeln sich dann so gesellschaftliche Diskursthemen rein. Chancengleichheit, Gesundheitssystem, irgendwann wird's philosophisch. Mit welchem Partner will man überhaupt 300 Jahre zusammenleben? Das ist verspielt, erzählt, meandert dann im Diskurs aber auch ganz schön rum. Also dieser Meta-Sound, der kam mir doch ziemlich bekannt vor. Und Yara Nassars Text Hoch und immer höher ist eigentlich das Gegenteil. Das ist ein klassisches Dialogstück, sehr poetisch, um nicht zu sagen fast sentimental erzählt. Das ist die Liebesgeschichte von zwei jungen homosexuellen Arabern in den Bergen über Beirut. Und die haben hier einen seltenen Ort der Zweisamkeit, der sich aber ja im Krieg befindet. Der eine Mann ist Handwerker, der andere arbeitet im Büro. Und der eine will fliehen und der andere will seine Heimat nicht verlassen.
Was, wenn wir hier stecken bleiben?
Stecken bleiben? Ist das nur ein Ort, an dem man stecken bleibt?
Du weißt genau, was das Problem ist.
Menschen, die das hier als netten kleinen Ausgangspunkt behandeln, das ist das Problem. Ein interessanter Hintergrund für das wahre Leben im Ausland. Menschen, die denken, dass sie einfach nehmen können und gehen, sobald es schwierig wird. Menschen, die keine Liebe verspüren, keine Verantwortung.
Ja, und da werden eben auch diese beiden Pole aufgemacht. Flucht oder Widerstand im Nahostkonflikt. Das Stück war jetzt gerade auch beim Heidelberger Stückemarkt eingeladen.
Mhm. Also waren das jetzt klassische Lesungen? Wer hat da gelesen?
Ja, es gab Lesungen in Kurzfassungen, gelesen von SchauspielerInnen mit anschließendem Gespräch dann zwischen auswählender und präsentierter Autorin. Und vor allem zwischen Yara Nassar und Sivan Ben-Yishai ist es dann auch sehr politisch geworden, weil Yara Nassar hat von Zensur in Deutschland gesprochen, davon, dass sie ganz bewusst auch Protagonistin jetzt gewählt hat für ihr Stück, die am meisten dämonisiert würden in Deutschland, nämlich junge arabische Männer. Es wurden die israelischen Bombenanschläge auf den Libanon angesprochen. Da gibt es von der Autorin schon einfach ein klares politisches Anliegen, die Perspektive der arabischen Menschen sichtbar zu machen, was ja völlig legitim ist. Ich fand nur, dass der Text dann sprachlich und dramaturgisch gar nicht so kraftvoll und so ambivalent ist, wie man sich das bei diesem komplexen Thema dann eben auch wünschen würde.
Hm. Es wird in den nächsten Tagen noch mehr Drama geben, zwei weitere Veranstaltungen. Was steht da noch an?
Ja, sehr unterschiedliches. Da gibt es Stücke vom Sprachspiel zwischen einer chinesischen Mutter mit Alzheimer und ihrer Tochter in Deutschland über ein philosophisches Science-Fiction-Stück vom frisch gekürten Gewinner des Heidelberger Stückemarkts übrigens, Lennart Koss. Auch die preisgekrönte Romanautorin Sharon Doda Otour ist mit ihrem ersten Theaterstück dabei. Das ist ein mehrsprachiger Text über den Verlust von Sprache und wieder ganz anders ein schon am Maxim Gorki Theater gezeigtes Doku-Stück über das Verschwinden von Menschen in Mexiko. Da ist eigentlich schon die fertige Performance eingeschrieben. Das sind also nicht ganz neue Stimmen oder Texte, muss man aber auch nicht so eng sehen, finde ich. Auffällig ist schon dieser politische Impetus in vielen Stücken und auch die Mehrsprachigkeit, die da in vielen Texten liegt.
Hm. Wie ist jetzt insgesamt der Eindruck von diesem neuen Format? Also ist das ein Gewinn, zumal ja bei den 10 ausgewählten Inszenierungen des Theatertreffens diesmal kein ganz neues Stück dabei ist?
Ja, in der Tat. Also ich finde, es ist schon eine ganz schöne PR-Veranstaltung für die 6 Theaterverlage, die dieses Format jetzt mit organisiert haben. Die können hier natürlich schön ihre AutorInnen platzieren, aber es sei ihnen gegönnt. Und die Auswahl der DramatikerInnen, die von diesen renommierten Personen aufs Tapet gehoben werden, ist natürlich sehr subjektiv und variiert natürlich auch sehr in der Qualität. Aber das hat natürlich auch was. Also diese AutorInnen stehen ja auch mit ihrem guten Namen dafür ein, was sie da präsentieren. Das ist ein interessantes Konzept, finde ich. Und dass die Gegenwartsdramatik jetzt überhaupt wieder sichtbar wird beim Theatertreffen, finde ich wichtig. Nach diesen doch eher schlimmen Irrungen und Wirrungen des Stückemarkts in den letzten 5 Jahren vor seiner Abschaffung, also von so einer dubiosen Internationalisierung hin zu Regiehandschriften und Projekten, die gar nichts mehr mit Sprache zu tun hatten, finde ich, ist das doch wirklich ein vielversprechendes Format.
Barbara Behrendt über ein neues Format beim Berliner Theatertreffen. Mehr Drama. Dankeschön.
Sehr gern.
Die Villa Stuck in München gehört zu den schönsten Museen der Stadt. Es umfasst die historischen Atelier- und Wohnräume des Künstlers Franz von Stuck, ausgestattet mit seinen Gemälden und Skulpturen. Jugendstil und Symbolismus trifft hier auf Sonderausstellungen zur Kunst um 1900, aber auch auf zeitgenössische Positionen. Heute wurde das Haus nach umfangreicher Sanierung unter großem Besucherandrang wiedereröffnet und wir sind neugierig, was sich getan hat in den vergangenen 2 Jahren, in denen das Museum überwiegend geschlossen war. Kurz vor der Sendung habe ich Michael Burs erreicht, den Direktor der Villa Stuck. Guten Abend, Herr Burs.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie haben während der Sanierungszeit eine Interimsstätte genutzt, aber das ist natürlich was ganz anderes als das Gesamtkunstwerk der Villa Stuck. Jetzt ist alles frisch saniert. Sind Sie glücklich mit dem Ergebnis?
Also es fühlt sich ganz fantastisch an. Und wenn ich mir anschaue, wie heute auch der Zuspruch des Publikums war und tatsächlich der Zustrom des Publikums, dann glaube ich, sind hier einige Menschen froh, dass sie ihre Villa Stuck wieder haben. Wir haben so ein bisschen Infrastruktur ja auch verändert mit einem neuen Eingangsbereich, neuer Museumsgastronomie. Das wurde heute schon sehr in Anspruch genommen. Und die Räumlichkeiten per se haben sich ja gar nicht so großartig verändert, weil die technische Sanierung ja eher so im Verborgenen abgelaufen ist. Da wurde die Alarmanlage ertüchtigt und die Klimaanlage ertüchtigt. Also so auch am Layout der Räume hat sich eigentlich gar nicht viel verändert.
Und haben Sie mit dieser technischen Generalsanierung auch Ihr inhaltliches Konzept überarbeitet?
Nee, da sind wir uns eigentlich treu geblieben. Sie hatten es in der Anmoderation ja eigentlich auch erwähnt. Unser Spagat, nenne ich das jetzt mal, der betrifft ja eben auf der einen Seite die Zeit um 1900. Da ist das Haus entstanden. Da hat Stuck den Höhepunkt seiner Karriere auch erfahren. Und dann springen wir ganz weit ins Heute, lassen vieles aus, was auch die anderen Häuser in München gut abdecken und wo auch jeder seine Felder wiederfindet. Und wenn ich mir heute anschaue, wir zeigen heute 3 Ausstellungen mit zeitgenössischen jungen Positionen. Und in den meisten Fällen auch tatsächlich mit Arbeiten, die speziell für die Villa Stuck entstehen, die wir in Auftrag geben bei den Künstlerinnen und Künstlern. Und das ist für uns auch genau das Richtige. Das haben wir so in den letzten Jahren eigentlich ganz gut hier in München machen können und werden, glaube ich, auch so weiterarbeiten.
Mhm. Sie zeigen auch eine Neuerwerbung, das Damenporträt à la Japonaise. Das war jahrzehntelang nur auf einer Fotografie aus seinem Atelier bekannt. Wie ist das jetzt in Ihre Sammlung gekommen?
Das war ein glücklicher Zufall. Das Werk ist tatsächlich bei einer Auktion aufgetaucht hier in München. Stammt aus der Sammlung eines Stuck-Schülers, also hat auch eine gute Provenienz, die es uns leicht gemacht hat. Und dann kam noch unser Förderverein dazu, der gesagt hat, er unterstützt uns gerne. Margot Brandlhuber war bei der Auktion beteiligt und hatte ein gutes Händchen und hat das Bild für uns erwerben können. Ist eine Ergänzung für unsere Sammlung, die wirklich schön nochmal ein neues Themenfeld aufmacht, weil so viele Werke gibt es nicht, in denen Stuck sich zum Beispiel eben mit dem Japonismus auseinandersetzt. Da gibt es natürlich sehr viele Gemälde seiner Tochter in unterschiedlichsten Kostümierungen. Aber dieses Damenporträt ist schon was Eigenständiges, spricht natürlich viel über die Zeit, diese Faszination für Japan, für außereuropäische Kulturen, all das, was hier in Opern und Theatern stattgefunden hat. Und das fasst Stuck in diesem sehr modernen Frauenporträt zusammen. Also eine schöne Ergänzung.
Franz von Stuck, kann man sagen, war zu seiner Zeit ein Avantgardist. Hat das Einfluss auf das kuratorische Konzept des Hauses?
Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ich kenne hier aus dem Haus auch Zeiten, in denen alles, was auch zeitgenössisch hier im Haus gezeigt wurde, immer wieder, also als Referenz sozusagen, verbunden wurde mit dem Wirken und mit dem Werk von Franz von Stuck. Da knirscht es manchmal. Sie haben natürlich recht, er war ein junger Wilder, vielleicht jetzt im Vergleich auch zu Franz von Lehmbach hier in München. Und ich glaube, dass man so eine gewisse Dynamik im Haus auch spüren kann. Ich würde es allerdings nicht unbedingt inhaltlich auf ihn beziehen. Ich glaube, das, was man tatsächlich hier in der Villa Stuck gut verorten kann, ist, es ist eine Stätte der Produktion. Es war schon immer ein Ort, an dem Kunst entstanden ist. Und ich glaube, das ist das, was uns jetzt auch antreibt, wenn wir mit jungen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und dann eben gucken, wo können wir neue Werke auch unterstützen und finanzieren.
Sie haben schon die neuen Sonderausstellungen kurz angesprochen, ohne die jetzt im Detail hier zu bereden. Können Sie kurz die Idee dahinter umreißen, womit Sie jetzt quasi den Neuaufschlag machen?
Ich glaube, wir beschäftigen uns in den unterschiedlichen Räumlichkeiten, die wir jetzt gerade mit den neuen Ausstellungen bespielen. Zum einen mit Fragen des Raumes. Im Ateliergebäude geht es auch um Materialität und um Licht. Also das heißt, die Architektur des Gebäudes steht auch ein bisschen im Vordergrund, was nach zweijähriger Schließung auch, glaube ich, viel Sinn macht. Und auf der anderen Seite nenne ich einen Namen dann doch. Elit Azulay zeigt schon eigentlich ihre zweite Ausstellung bei uns und die nimmt uns mit auf eine Reise durch unsere eigene Hausgeschichte, nimmt auch das Interimsquartier noch so ein bisschen mit und landet am Ende bei Mary, der Tochter Franz von Stucks. Also das ist eine kleine Achterbahnfahrt eigentlich so ein bisschen durch die Museums- und Familiengeschichte und das ist ein ganz emotionaler Moment, glaube ich, für uns alle hier.
Naja, Sie bieten ja auch ein interessantes Vermittlungsprogramm an, zum Beispiel eine Tastführung. Ist das Tasten auch in den historischen Räumen erlaubt?
Nicht an den originalen Objekten, aber unsere Vermittlungsabteilung hat kleine Modelle erstellt, die wir tatsächlich auf diesen Rundgängen mitführen. Und da geht es mal um Möbel, die ja auch von Stuck selbst gestaltet wurden, oder da geht es um die Skulpturen. Und es gibt eben Tastobjekte, die den originalen Objekten nachempfunden sind und die stehen zur Verfügung, um eben über dieses Tasten auch einen Eindruck und einen körperlichen Eindruck sozusagen vom Raum zu gewinnen.
Besonders schön ist der Museumsbesuch, wenn es vor Ort auch ein schönes Café gibt. In der Villa Stuck gibt es jetzt die Stuck-Kantine. Wurde die neu angebaut oder in den Altbau integriert?
Der Ort für die Gastronomie ist eigentlich klassischerweise unser Eingangsbereich. Im Foyer gibt es einen wahnsinnig schönen, aber auch sehr pflegeintensiven weißen Marmorboden und da wollte einfach nie jemand eine Wasserleitung durchlegen. Und in einer Kraftanstrengung unsererseits mit dem Baureferat und den ausführenden Firmen haben wir das tatsächlich geschafft. Mhm. Und das erste Mal, jetzt seit 25 Jahren eigentlich fast, gibt es jetzt eine Bartheke im Foyer, es gibt eine neue Bestuhlung, es gibt auch einen neuen Kassentresen. Also das Foyer ist wahrscheinlich der Raum, der sich wirklich am meisten verändert hat. Und da ist die Stuck-Kantine jetzt eingezogen, wird im Sommer natürlich auch den Garten mitbespielen. Und das fühlt sich jetzt nach 2 Tagen, so ein bisschen ersten Betrieb, schon richtig gut an. Da ist ein ganz neues Leben im Museum und das macht großen Spaß.
Die Villa Stuck ist als Museumsbau ein Juwel, eine Sehenswürdigkeit für sich. Welches Plätzchen im Haus mögen Sie denn am liebsten?
Jetzt habe ich gerade schon über den Garten gesprochen. Eigentlich ist es wahnsinnig schön, sich da einen Stuhl zu nehmen und so ein bisschen die Augen über die Fassade und ins Innere streifen zu lassen. Wenn es dazu noch ein bisschen Sonne gibt im Garten, dann ist das eigentlich, glaube ich, mein liebster Platz.
Michael Burs, Direktor des Museums Villa Stuck in München. Heute wurde das Haus nach umfangreicher Sanierung wieder eröffnet und ich freue mich auf den nächsten Münchenbesuch, Herr Burs. Danke herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr und freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank, Frau Bürger.
Wegen des heutigen Feiertags kann man mit den Wochentagen schon mal durcheinander kommen. Morgen steht auf den frischen Zeitungen jedenfalls Freitag, der 15. Mai und Hans von Trotha schaut schon mal in die Feuilletons.
Für die Süddeutsche analysiert der Soziologe Heinz Bude die schlechte Laune einer Nation. Der Stimmungsbegriff, erklärt er, der heute das Übermaß an Missgunst, Übelgelauntheit und Verstocktheit erklären soll, sei Angst. Schlechte Stimmung, beobachtet Bude, verschafft sich Luft im Spektakel. Dazu wiederum hat Frauke Steffens einiges zu erzählen. Für die FAZ berichtet sie aus den USA, wie Wahlkampf nach den Regeln des Reality-TV geht. Sie kommt aus dem lustvollen Nacherzählen wildbunter KI-Szenen kaum wieder raus. Fazit: apokalyptische Erzählung, maximale Konfrontation. Wobei eine besondere Rolle die Stadt Los Angeles spielt. Die Zerstörung von Los Angeles als liberaler Metropole habe etwas besonders Lustvolles, zitiert sie den Historiker Mike Davis, der in einer Ökologie der Angst ausgerechnet hat, wie oft die Stadt der Engel im Katastrophenfilm und in fiktionalen Büchern schon zerstört wurde, nämlich von 1909 bis 1996 in mindestens 138 Romanen und Filmen. Frauke Steffens beobachtet außerdem die Logik des Reality-Fernsehens und der Influencer-Kultur, der zufolge der schrillste Konflikt, der emotionalste Appell oder die wildeste Verschwörungserzählung die meisten Klicks bringt, werde jetzt auf Politik angewandt. Das sei ein Grund dafür, dass verbesserte Statistiken im Wahlkampf nicht mehr helfen. Die Welt der sozialen Medien belohnt emotionale Unmittelbarkeit und apokalyptisches Storytelling. Wo die Angst herkommt, scheint also schnell erklärt. Heinz Bude ist darüber hinaus ganz zuversichtlich, wie wir dem begegnen können. Er hebt sehr konkret mit einem Blick in die Geschichte an. Europa habe es in der Hand, mit freundlicher Kaltblütigkeit seine Stärken auszuspielen. Wir haben in verheerenden Religionskriegen gelernt, dass die Legitimität staatlichen Handelns auf Voraussetzungen beruht, die es selbst nicht garantieren kann. Wir haben erkannt, dass der Kapitalismus ohne Bürgertum auf Dauer nicht existieren kann. Wir glauben an die irreduzible Bedeutung des Individuums als Quelle des Neuen und als Anker eines persönlichen Gewissens. Aber wir wissen auch, dass auf die Massen im Zweifelsfall kein Verlass ist. Wenn es dann allerdings darum geht, diese Einsichten konkret anzuwenden, wird es schon deutlich abstrakter. Wir gewinnen, meint Bude, nicht durch Bekämpfung unserer Angst, sondern in der Rückführung auf uns selbst, in der Stimmung des Experimentierens mit einem Wir, das keine Substanz hat, aber im Unmöglichen seine Möglichkeit entdeckt. Okay, klingt nicht ganz banal. Helfen können uns dabei vielleicht Leute, die in Köpfen wohnen. Solch hat Claudius Seidel für die Süddeutsche beobachtet. Er meint Podcaster. Wenn, schreibt er, Podcaster mit Podcastern über Podcasts sprechen, in ihren Podcasts sie fast immer darauf hinauslaufen, dass der Podcaster, der zu Besuch war, den Podcaster, der ihn eingeladen hat, dazu einlädt, demnächst bei ihm in seinem Podcast vorbeizukommen, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen von Inzucht, geistiger Enge und politischer Blasenhaftigkeit. Es offenbart viel eher, wie radikal sich die Öffentlichkeit und das mediale System gewandelt haben. Enthusiasmiert hält er fest, dass Podcasts etwas zu bieten haben, etwas Neues, das dringend erfunden werden musste. Wenn allerdings, hat Claudius Seidel erfahren, hunderte Podcaster mit Podcastern über Podcasts sprechen, dann ist das Ganze als Podcast nicht mehr verständlich. Es ist vielmehr ein lautes, gut gelauntes Geschrei. Nämlich die Party zu den deutschen Podcast Awards. Laut Claudius Seidel übrigens ein Abend mit einer Botschaft, die da lautet: Solange das Selbstgemachte, das Unperfekte und Unerschrockene, das Improvisierte und nicht ganz Abgesicherte bei so einer Preisverleihung eine Chance hat, so lange wird Podcast ein neues und junges Medium bleiben. Und uns womöglich dabei helfen, die von Heinz Bude gestellte Aufgabe zu bewältigen, an der Rückführung auf uns selbst in der Stimmung des Experimentierens mit einem Wir zu arbeiten, das keine Substanz hat, aber im Unmöglichen seine Möglichkeit entdeckt. Da ist für schlechte Laune gar kein Platz mehr.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.